Der Fußballkommentator spezial zum dritten Mal an einem Freitagmorgen. Ein kleiner Rückblick auf das, was unter der Woche so passiert ist. War ja ein bisschen schon was los. Wir hatten Champions League Spiele, wir hatten Europa League Spiele. Auch da war einigermaßen was los. Am Dienstag ging es ja los mit den Bayern, die zu Hause die Aufgabe hatte, ein 0:1 aus dem Hinspiel gegen Lazio Rom aufzuholen. Und das haben sie dann auch gepackt. Vielleicht jetzt nicht in einer Art und Weise, die einen jetzt vom Hocker gerissen hätte, aber sie wirkten sehr souverän, sehr konzentriert, sehr konsequent, ließen sich diesmal von den Römern nicht aus der Ruhe bringen, blieben geduldig, suchten die Momente und fanden sie diesmal auch. Und es war ihnen dann möglich, schon zur Pause vorentscheidend mit 2:0 zu führen. Man hatte in diesem Spiel auch schon zur Halbzeit nie das Gefühl, dass die Bayern tatsächlich in Gefahr geraten könnten, im Achtelfinale auszusteigen oder ja auszuscheiden. Nein, ganz im Gegenteil, man hat gemerkt, dass sie wollten. Man hat die Kampfansagen unter der Woche oder ja nach dem Hinspiel gehört, vor allem Thomas Müller, der führend vorangegangen ist, verbal, aber auch im Spiel dann mit führend vorangegangen ist, auch mit die Richtung vorgegeben hat, selbst dann auch das eigentlich schon vorentscheidende 2:0 vor der Pause erzielt hat. Dann hatten wir einen Alexander Pavlovic, der überragend aus dem Mittelfeld gearbeitet hat, viele Chancen mitkreiert hat und sehr viel Spielintelligenz für sein junges Alter gezeigt hat. Da ist ein junger Spieler, da sollten die Bayern unbedingt drauf aufbauen. Das ist einer, der das Bayern-Gen verkörpert. Er ist Münchner, er ist groß geworden in der Bayern-Jugend und so. Er ist ein echter Bayern-München-Spieler, muss man so sagen. Und die hat man nicht so oft. Und deswegen sollte man weiterhin auf Alexander Pavlovic bauen. Wie sieht's aus für die Europameisterschaft? Nun, die serbische Nationalmannschaft bemüht sich natürlich auch um ihn. Er hat denen aber sozusagen erstmal gesagt, dass er noch warten möchte. Am besten bis nach der WM. Und das ist jetzt natürlich noch die Chance für Julian Nagelsmann, nochmal da in die Bresche zu springen und mit Pavlovic nochmal Gespräche zu führen. Und wenn so ein junger Spieler bei Bayern München solche Leistungen regelmäßig bringt, dann ist er ein Thema für die Europameisterschaft. Dann sollte sich Julian Nagelsmann unbedingt um ihn bemühen, ehe er am Ende dann nicht doch noch für die serbische Nationalmannschaft aufläuft. Das sollte man zu verhindern wissen. Den Bayern wird es einigermaßen egal sein. Pavlovic wird ein Schlüsselspieler werden, auch in den nächsten Jahren. Und das hat er wirklich jetzt wiederholt bewiesen. Und jetzt vor allem in einem Spiel, wo wirklich viel Druck herrscht, weil das Ausscheiden im Achtelfinale der Champions League hätte nochmal zusätzliche Unruhe in das Team gebracht. Auch nochmal um die Personalie Thomas Tuchel wäre es nochmal heiß geworden. Das alles wurde verhindert, auch mit einer sehr souveränen zweiten Halbzeit, wo man dann wirklich den Sack dann auch zugemacht hat, auf 3:0 gestellt hat und dann war der Drops gelutscht und das ist auch gut so. Die Bayern setzen sich am Ende sehr verdient mit 3:0 durch und stehen im Viertelfinale der Champions League. Noch ein Wort zu den sogenannten Bayern-Hassern oder Bayern-Gegner, um sie mal so zu nennen. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin gegen überhaupt keine Mannschaft. Ich sehe das in der Hinsicht dann doch objektiv. Kann es nicht von Interesse sein, ein schwaches Bayern München zu haben, auch wenn das viele lustig finden, auch wenn das viele ihre Schadenfreude befriedigt. Aber für den deutschen Fußball ist es eine Katastrophe, wenn der FC Bayern München nicht performt und schon gar nicht in der Champions League. Und deswegen ist dieser Sieg auch für den deutschen Fußball sehr wichtig gewesen, weil das wäre eine Riesenschlagzeile gewesen, wenn Bayern München im Achtelfinale gegen den Tabellenneunten der Serie A ausgeschieden wäre. Und das wäre ja schon eine ziemliche Katastrophe gewesen, hätte dieser Saison, wie sie im Moment verläuft, wirklich noch die Krone aufgesetzt. Das wurde verhindert und im Nachhinein würde ich mir auch wünschen, dass alle Fußballfans das aus der Deutschlandsicht dann auch sehen, dass es wichtig ist, dass der FC Bayern München international weiter dran bleibt. Was das jetzt für die Bundesliga bedeutet, nun, es wird nicht sehr viel für die Bundesliga bedeuten, weil die 10 Punkte Rückstand bleiben in der Bundesliga. Es wird für die Münchner vor allem darauf ankommen, in den nächsten Wochen weiterhin Reaktionen zu zeigen, dass sie jetzt nicht die Flinte ins Korn werfen und jetzt alles verspielen wollen. Nein, es wird wichtig sein, zu versuchen, so viele Spiele wie möglich jetzt noch zu gewinnen. Am Ende wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die deutsche Meisterschaft stehen. Dafür ist Leverkusen einfach zu stabil und zu stark, auch spielerisch. Aber es wäre schon wichtig, auch für das Mannschaftsgefüge, wenn man sich da findet und wenn man so Leistungen wie gegen Lazio Rom zeigt, die solide Leistungen sind, dann sollte es auch in der Bundesliga relativ problemlos zu Platz 2 reichen. Was in der Champions League noch möglich ist, hängt natürlich auch jetzt vom Los ab, was das Viertelfinale betrifft, auf wen man da trifft. Und dann ist alles möglich. Man darf nicht vergessen, wir reden schließlich vom FC Bayern München und die Bayern sind vor allem in der Champions League immer für eine große Überraschung zu haben und immer für eine große Überraschung gut. Vor allem, weil sie sich quasi nur noch darauf konzentrieren müssen, bleibt es jetzt zu beobachten, was in München passiert in den nächsten Wochen. Und ja, auch Monaten. Dann kommen wir zu RB Leipzig am Mittwoch. Ich habe das Spiel, ich habe es euch ja schon erklärt, warum. Ich konnte das Spiel nicht schauen, habe aber eine Nachbetrachtung zu dem Spiel gemacht und auch ein bisschen recherchiert und mir Bildmaterial angeschaut. Und ja, was natürlich hervorsticht, sind natürlich die Schiedsrichterleistungen. In Hin- und Rückspiel wurde RB, man muss es so deutlich sagen, wirklich klar benachteiligt. Im Hinspiel dieses aus mysteriösen Gründen nicht gegebene 1:0 in den ersten Minuten, das einfach weggepfiffen wurde, wo auch kein VAR eingegriffen hat. Und wenn man dann jetzt im Rückspiel schaut, wie RB auch da wieder ein sehr gutes Spiel im Bernabeu gezeigt hat und auch wieder von den Schiedsrichtern benachteiligt wird, wenn man sieht, wie Vinicius da seinem Gegenspieler mit den Händen an den Hals geht, das ist brutal, das ist nicht gelb, das ist ein ganz, ganz klarer Platzverweis. Und da kann ich verstehen, dass die Leipziger sich sehr, sehr aufregen. Und dann muss man sich auch bei der UEFA nicht wundern, wenn die Leute immer mehr den Kopf schütteln oder immer mehr den Verdacht haben, dass irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht, wenn Real Madrid spielt. Real Madrid sollte das nicht nötig haben, vom Spielermaterial her, vom Budget her, von der Klasse her, können sie Gegner wie RB Leipzig auch ohne Schiedsrichterhilfe besiegen. Ein weiterer Punkt ist dann auch, dass man RB zumindest vorhalten muss, dass sie ihre Chancen nicht konsequent genutzt haben. Sie hatten im Hinspiel, hatten sie die Möglichkeiten auf den Sieg, sie hatten im Rückspiel die Möglichkeit auf den Sieg. Am Ende hat es nicht gereicht. Man kann nicht alles nur auf die Schiedsrichterleistungen schieben, auch wenn die natürlich schon einen gewissen Ausschlag gegeben haben, aber man muss natürlich dann auch die Chancen nutzen, die man hat. Dann ist es die einzige Möglichkeit, gegen all diese vermeintlich schlechten Entscheidungen oder die deutlichen Fehlentscheidungen sich zu wehren und zu zeigen, mit uns nicht, jetzt erst recht. Und da hatte RB auch teilweise natürlich nicht das nötige Glück, um in diesen Spielen dann entscheidend zu treffen. Am Ende stand ein einziger Treffer, der dann nicht reichte, weil man das Heimspiel 1:0 verloren hatte. Ein 1:1 im Bernabeu bleibt eine sehr, sehr starke Leistung. Am Ende hat es dann aber nicht gereicht und die Star-Truppe aus Madrid steht nun mal eben im Viertelfinale. RB sollte den Kopf nicht hängen lassen, dafür ist es noch viel zu wichtig, was in der Bundesliga läuft. Es ist immer noch möglich, die Dortmunder zumindest auf Platz 4 noch abzufangen. Darauf sollte man sich jetzt konzentrieren. Es bleibt auch RB wie den Bayern, obwohl die sind ja in der Champions League Viertelfinale, aber RB bleibt halt eben nur noch die Bundesliga und da können sie sich jetzt voll und ganz darauf konzentrieren, damit sie auch nächstes Jahr wieder die Möglichkeit haben, in der Champions League mitzuspielen und auch anzugreifen. Ja. Ja, Manchester City ist ja auch durch, haben wir ganz kurz, auch wollte ich das kurz erwähnen, relativ klar und deutlich gegen Kopenhagen. Das war jetzt aber keine Überraschung, dass Paris Saint-Germain sich so ungefährdet gegen Santander durchgesetzt hat. Das ist natürlich dann schon ja, ein bisschen mehr überraschend nach dem, was man in der Vorrunde von Real, von, boah, jetzt bin ich ganz gespannt, Entschuldigung, von Paris gesehen hatte, hätte man denken können, dass sie vielleicht gegen die Spanier ein paar mehr Probleme haben könnten. Aber, und das muss man wirklich sagen, da haben sie positiv überrascht und haben sich relativ klar und deutlich ohne Probleme gegen die Spanier durchsetzen können und stehen auch im Viertelfinale. Natürlich meinte ich San Sebastian. Ja, also auch Paris ist durch zusammen mit Bayern, City und Real Madrid. Dann bleiben halt noch die restlichen Viertelfinals übrig. Es wird interessant werden, wie Dortmund sich gegen PSV schlagen wird, ob auch Dortmund das Viertelfinale erreichen kann. Ja, alles das wird man sehen. Dann kommen wir zu Europa League. Auch da war es sehr interessant. Da standen nämlich die Hinspiele des Achtelfinals auf dem Programm. Ja, und da hätte es heute am frühen Abend fast eine ziemlich große Überraschung, wenn nicht gar Sensation, gegeben in Aserbaidschan, in Baku, wo Karabakh den designierten Meister oder möchte Meister, auf jeden Fall möchte ja Bayer Leverkusen Meister werden, wenn man 10 Punkte Vorsprung hat, 10 Spieltage vor Schluss, dann sollte das der Anspruch sein. Und da hätte es fast ein böses Erwachen gegeben. Die tolle Serie der Leverkusener hätte beendet werden können nach 34 Pflichtspiel, Spielen, die nicht verloren wurden. Wäre es schon sehr erschreckend gewesen, wenn gerade in Aserbaidschan diese Serie gerissen wäre. Aber am Ende konnten die Leverkusen den Kopf nochmal aus der Schlinge ziehen. In der ersten Halbzeit war es ein schwacher Auftritt der Leverkusener. Vielleicht auch, weil Xavi Alonso auf sehr vielen Positionen gewechselt hatte. Kein Frimpong, kein Xhaka, kein Wirtz. Alle die waren nicht von Anfang an mit dabei und Karabakh hat eine tolle Leistung gezeigt in der ersten Halbzeit und führte völlig verdient mit 2:0, weil Leverkusen völlig neben sich stand. Auch mit den Leuten, die auf dem Platz standen, hätte eigentlich ein besseres Ergebnis möglich sein müssen. Allerdings, ja, hat Karabakh tollen Fußball gezeigt und führte verdient zur Halbzeit 2:0. Ja, was natürlich dann auch klar ist, ist, dass Xavi Alonso dann natürlich die großen Geschütze aufgefahren hat. Dann kamen die Frimpongs, die Wirtz und Xhakas dieser Welt, die da auf der Bank sitzen. Und auch Schick kam noch. Und dann hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten. Hat Leverkusen das Spiel auch mit der Zeit in den Griff bekommen. Natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, dass Karabakh ihnen quasi den Anschlusstreffer geschenkt hat. Aber wenn man das Tor von Wirtz gesehen hat, muss man sagen, den muss man erst auch mal so machen. Also ein halbes Geschenk, würde ich sagen. Der Rest geht schon auf die Kappe von Wirtz, der das wirklich Weltklasse gemacht hat, dieses 1:1-Tor. Und dann hatte man natürlich auch das nötige Glück des Tüchtigen, dass Schick dann in der Nachspielzeit dann noch tatsächlich das 2:2 macht. Und Leverkusen seine Serie auf 35 Pflichtspiele ohne Niederlage ausweiten konnte, was ja wirklich eine sehr impressionante Zahl ist. Und sie könnte also auch weiter steigen. Fürs Rückspiel sollte Xavi Alonso jetzt gewarnt sein, dass er von Anfang an seine beste Truppe auf den Platz schickt. Und wenn Leverkusen seine Leistung abrufen kann im Rückspiel gegen Karabakh, dann sollte Bayer Leverkusen auch dieses Viertelfinale in der Europa League erreichen. Es zeigt aber auch, dass die Zeit der kleinen Mannschaften eigentlich mehr oder weniger vorbei ist, dass man nicht einfach so mit einer B-Mannschaft nach Baku fahren kann und dann Karabakh einfach mal so vom Platz fegt. Das gibt es heute nicht mehr. Da müssen konzentrierte Leistungen her. Dann kann das in einer gewissen Deutlichkeit enden. Und dann haben wir das Beispiel von Liverpool, die in Prag mal 5:1 gewonnen haben, aber nicht, weil sie den Gegner unterschätzt hätten, sondern weil sie eben genau das nicht getan haben, haben tollen Fußball gezeigt und den Tschechen einfach ganz klar die Grenzen aufgezeigt und stehen eigentlich jetzt schon im Viertelfinale für die AS Rom. Könnte man auch das Gleiche sagen. Sie haben eine tolle Leistung gezeigt in ihrem Spiel gegen Brighton und gewannen überraschend klar mit 4:0. 4:0 auch Marseille gegen Villarreal. Auch da werden die Franzosen wohl ins Viertelfinale einziehen. Die Höhe des Resultats überrascht ein bisschen. Aber man muss sagen, Marseille hat das gut gemacht und auch verdient mit 4:0 gewonnen. Und auch Milan steht mit einem Viertelfinale 4:2 zu Hause gegen Slavia Prag. Das sind gute Resultate und wir sind halt guten Mutes, dass Bayer Leverkusen dann im Rückspiel die Sache gegen Karabakh auch noch ein bisschen deutlicher macht. Ja, und dann kommen wir halt noch zum SC Freiburg und die hatten ja ein Déjà-vu, genauso wie Leverkusen mit West Ham in der Gruppenphase. Und Freiburg hat sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeitet. Sie haben ein sehr gutes Spiel gezeigt gegen West Ham United, hatten auch die Möglichkeit oder das Glück, die in der zweiten Hälfte die kurze Drangphase von West Ham dann auch gut zu überstehen. Ja, und wenn man dann einen Gregoritsch auf der Bank hat, dann ist das eine gute Sache. Hat man gesehen, knapp 10 Minuten vor Schluss hat sich dann der SC Freiburg belohnt für diese starke Leistung. Und es war auch wichtig, weil wenn man mit einem Unentschieden nach London fährt, dann sind die Chancen nicht mehr besonders gut. West Ham ist natürlich auch ungemein heimstark und baut natürlich auch auf die Heimstärke, um das Viertelfinale zu erreichen. Und da haben die Freiburger dann zumindest ein Etappenziel erreicht. Sie haben ihr Heimspiel mit 1:0 gewonnen und damit stehen die Chancen jetzt wesentlich besser. Jetzt muss West Ham mit mindestens 2 Toren Vorsprung gewinnen, um weiterzukommen. Freiburg kann lauern, hat die Möglichkeit zu kontern und sie können das auch. Das haben wir immer wieder mal gesehen. Auch gegen die Bayern haben wir das gesehen. Sie können immer wieder zuschlagen und das Rückspiel in West Ham ist natürlich keinesfalls verloren. Der SC Freiburg hat wirklich gute Möglichkeiten, dort in London eventuell die Überraschung zu schaffen und ins Viertelfinale einzuziehen. Christian Streich hat ja auch schon gesagt, dass es ein bisschen ein Wunder braucht, um dort weiterzukommen. Der erste Teil des Wunders ist geschafft. Es gab den ersehnten 1:0 Heimsieg. Und so ist natürlich jetzt auch die Möglichkeit gegeben, für die Freiburger eventuell in der Europa League noch ein bisschen weiterzukommen. Ja, so viel zu dem, was unter der Woche so los war. Kommen vielleicht auch noch kurz auf den letzten Spieltag auch in der zweiten Bundesliga nochmal zurück. Man hat ja wieder gesehen, dass der HSV auch mit Steffen Baumgart längst nicht stabiler geworden ist, dass man sogar gegen den Tabellenletzten in Unterzahl verlieren kann, zeigt, dass es im Hamburger Mannschaftsgefüge auch nicht zu 100% stimmt. Das kann eigentlich fast nicht sein, dass man gegen den abgeschlagenen Tabellen 18. zu Hause in Überzahl dann ein Spiel verliert. Das ist schon ein starker Tobak. Und kann man auch vorstellen, dass Steffen Baumgart dazu klare Worte gefunden hat gegenüber der Mannschaft. Aber es ist halt so ein Phänomen, dieses Frühlingsphänomen nennt man es ja sehr gerne in Hamburg. Wenn der Frühling kommt, dann versagt der HSV. Gut, natürlich sind alle Chancen geblieben. Holstein Kiel hat auch nicht gewonnen. Der Anschluss an Platz 2 bleibt bestehen. Aber es ist natürlich eng geworden jetzt auch mit den Kontrahenten, die nachziehen. Man hat auch weiterhin die Gegner auf der Pelle und ist eigentlich nicht richtig rangerückt. Und sorgt in Hamburg alleine ja schon immer für Unruhe. Steffen Baumgart hat da noch jede Menge Arbeit vor sich. Dasselbe gilt auch weiterhin für den FC Schalke 04, auch wenn sie den Spitzenreiter St. Pauli in überzeugender Art und Weise mit 3:1 besiegt haben. So muss da auch mehr Kontinuität rein. Da muss jetzt auch im nächsten Heimspiel, jetzt am Samstag zu Hause gegen Paderborn, am besten noch ein zweiter Dreier hinterher. Dann herrscht da auch wieder größere Ruhe, eine weitere Niederlage und man wäre wieder in derselben Situation wie vorher. Es ist sehr viel los. Und neue Positionen müssen besetzt werden, weil ja wieder eine Entlassung. Ich möchte nicht großartig darauf eingehen, aber man muss wirklich sagen, auf Schalke ist sehr viel Unruhe auch weiterhin und man beobachtet das weiter mit großem Interesse, aber auch mit einer gewissen Sorge in der Hoffnung, ja, dass das alles gut gehen möge, weil ein FC Schalke, der von der Bildfläche verschwindet. Das kann keinem seriösen Fußballfan freuen oder sich wünschen. Das ist auch ein Thema, was wir im Auge behalten. Ja, dann, wie ich es mir im Spezial jetzt angewöhnen möchte, ein kurzer Ausblick auf den 25. Spieltag und auch meine Tipps zu diesem Spieltag. Ja, morgen geht es ja schon wieder los mit dem 25. Spieltag. Dazu eine kleine Klammer auf. Ich habe euch ja erzählt, dass ich gesundheitlich bedingt angeschlagen bin, dass wir in den Urlaub fahren. Aber ich werde das jetzt morgen noch überprüfen. Aber es könnte sein, dass ich morgen Abend mich tatsächlich mit einem Live-Ticker zum Spiel Stuttgart Union melde. Das steht aber noch nicht fest. Das werde ich dann sehen. Das hängt von einigen Dingen ab, weil wir sind ja morgen relativ lange unterwegs und dann gucken, wie ich mich dann fühle. Und wenn ich dann Lust und Laune noch habe, kann es sein, dass ich auf dieses Spiel nochmal eingehe. Eins sollte klar sein, Stuttgart ist natürlich der klare Favorit zu Hause gegen Union. Und auch wenn Union im Moment einen kleinen Positivlauf hat oder sogar einen etwas größeren Positivlauf eigentlich hat, der zwar jetzt mit der Niederlage gegen Borussia Dortmund im Heimspiel dann auch jetzt geendet hat, bleibt für mich der VfB Stuttgart trotzdem der klare Favorit im Heimspiel morgen Abend gegen Union. Und deshalb lege ich mich relativ sicher auf einen Stuttgarter Sieg morgen Abend fest. Interessant bei VfB Stuttgart ja auch, dass sich Sebastian Hoeneß zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, dass alles, was seinen Abgang oder angeblichen Abgang betrifft, im Reich der Spekulationen anzusiedeln ist. Das klingt schon einigermaßen nach einem Bekenntnis pro Stuttgart. Und natürlich ist auch klar, dass Sebastian Hoeneß da jetzt keine Unruhe reinbringen will, sondern dass es jetzt rein darum geht, den Fokus nicht zu verlieren, weiterhin auch die letzten 10 Spiele mit der nötigen Konzentration anzugehen und das große Ziel, das Erreichen der Champions League, was eigentlich mittlerweile auch das Ziel sein sollte in Stuttgart. Sie haben die Möglichkeit dazu, das Spielermaterial dazu, die Qualität dazu und da gehören dann auch Siege zu Hause gegen Union Berlin dazu. Und ich denke auch mal, dass das für die Stuttgarter gut gehen wird. Gerassi auch letzte Woche mit 2 Toren wieder gegen Wolfsburg. Also die Stuttgarter sind für mich zu Hause gegen Union Berlin der klare Favorit. Das gleiche sollte am Samstag gelten für die Bayern zu Hause gegen Mainz 05. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern, auch die Mannschaft, dass die jetzt Lust darauf haben, dass jetzt nach diesem beruhigenden Weiterkommen in Rom, dass da jetzt eine neue Baustelle aufgemacht werden wird, weil man Probleme hat, das Spiel gegen Mainz zu gewinnen oder vielleicht auch sogar nicht zu gewinnen. Das kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen. Ich gehe ganz klar davon aus, dass die Bayern dieses Heimspiel souverän gewinnen werden. Natürlich muss man darauf achten, Mainz hat zum Beispiel auch in Leverkusen eine gute Leistung gezeigt. Auch das 1:1 letzte Woche gegen Gladbach war gar nicht so schlecht. Die Mainzer sind spielerisch unter Bo Henriksen viel stärker geworden und werden natürlich jetzt auch nicht nach München fahren, nur um die Punkte abzuliefern. Aber ich lege mich auch hier fest, alles andere als ein deutlicher Sieg der Bayern wäre eine Ernüchterung und würde natürlich in München schon wieder für massiven Ärger und massive Unruhe sorgen. Eine weitere klare Sache erwarte ich dann auch im Spiel zwischen Leipzig und Darmstadt 98, wobei Darmstadt ja jetzt nicht mehr viel zu verlieren hat. Der Offenbarungseid der letzten Woche im Heimspiel beim 0:6 gegen Augsburg, der kann ja fast nicht mehr unterboten werden. Und man kann auch erwarten, dass Darmstadt natürlich das Ziel hat, in Leipzig anders aufzutreten, was jetzt nicht heißt, dass sie jetzt plötzlich Favorit auf den Sieg wären oder ähnliches, das auf gar keinen Fall. Aber sie haben die Möglichkeit zur Rehabilitation, vielleicht auch eine Überraschung, aber das ist wirklich sehr weit weg. Diese eine Überraschung in Leipzig erwarte ich wirklich beim besten Willen nicht. Auch hier erwarte ich, dass RB hoffentlich nicht zu sehr gefrustet vom Real Madrid Spiel, vom Ausscheiden aus der Champions League. Und dann denke ich aber schon, dass die Leipziger dieses Spiel zu Hause gegen Darmstadt auch klar gewinnen werden. Wesentlich enger erwarte ich natürlich das Spiel dann zwischen Gladbach und Köln, das zweite Rhein-Derby innerhalb von 2 Wochen für die Kölner, diesmal auswärts. bei der Borussia aus Mönchengladbach, die mit dem 1:1 in Mainz die Abstiegsplätze weiter hinter sich gelassen hat, die Distanz gewahrt hat und jetzt natürlich im Heimspiel zu Hause gegen Köln nochmal nachlegen könnte. Ganz so einfach wird es für die Gladbacher aber nicht werden. Die Kölner haben gegen Leverkusen nicht enttäuscht, haben sich vor allem kämpferisch gezeigt, hatten auch einige Möglichkeiten, auch in den letzten Wochen überhaupt. Köln mit viel besseren Auftritten auch ab und an auch mit ein bisschen Pech am Ende, wenn man zum Beispiel an den späten Ausgleich in Hoffenheim denkt. Also ich sehe dieses Spiel eher ausgeglichen zwischen Gladbach und Köln. Köln braucht mehr als Gladbach, deshalb stehen die Kölner für mich dann auch ein bisschen mehr unter Druck. Und wenn ich mich unbedingt festlegen müsste, dann würde ich auf ein Unentschieden tendieren oder aber einen Sieg von Mönchengladbach. Aber ich setze das mit einem großen Aber, wenn man zum Beispiel die Heimspiele gegen Darmstadt auch so gesehen hat, okay, dann kann man sagen, man weiß auch bei Gladbach nicht immer, was man bekommt, aber ein 5:2 im letzten Heimspiel gegen Bochum, das ist wieder das andere Gladbach, die andere Seite von Gladbach, wo sie dann plötzlich richtig gut spielen und auch Tore erzielen. Und ja, wenn ich mich jetzt hier festlegen müsste, ist für mich Gladbach ganz leicht favorisiert. Ich würde also, wenn ich tippen müsste, entweder unentschieden oder Sieg Gladbach tippen. Damit wären wir dann auch bei Augsburg gegen Heidenheim. Die Augsburger werden hier einen ganz anderen Gegner haben als letzte Woche in Darmstadt, wo sie ja ein Torefestival veranstalteten mit diesem 6:0. Ich glaube nicht, dass das gegen Heidenheim gelingen wird. Es wird ein kompliziertes Spiel werden für die Augsburger. Sie sind aber heimstark genug, um auch Heidenheim abweisen zu können. Die Heidenheimer jetzt immer noch relativ gut platziert in der Tabelle. Also mit dem Abstieg werden sie mit Sicherheit nichts mehr zu tun bekommen. Aber in den letzten Wochen stimmten die Resultate nicht mehr so ganz. Und ein Spiel in Augsburg ist immer etwas ganz besonders Schweres. Also wenn ich mich festlegen müsste, würde ich mir erlauben zu sagen, dass Augsburg dieses Heimspiel, wenn auch knapp, aber gewinnen wird. Delikat ist die Aufgabe von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen, die zuletzt einen Lauf hatten, der aber jetzt ein bisschen abgeebbt ist. Nach einem Unentschieden zu Hause gegen Darmstadt gab es eine verdiente Niederlage in Hoffenheim letzte Woche mit 1:2. Aber die Bremer darf man nie unterschätzen und Borussia Dortmund darf man nie unterschätzen, weil man weiß, wie bekanntlich, ja, nicht, was man bekommt. Die letzten Wochen waren wieder ein bisschen unruhiger in Dortmund. Es 2:3 gegen Hoffenheim halt immer noch nach. Auch das zumindest kämpferische, überzeugende 2:0 bei Union Berlin hängt noch ein bisschen nach, wenn man von Dortmund ein bisschen mehr erwartet, als nur kämpferisch dagegen zu halten. Es fehlt weiterhin an einer adäquaten Taktik, an dem Spielerischen, und deswegen ist es immer sehr, sehr schwer vorauszusagen, was man von Borussia Dortmund bekommt. Und müsste ich mich festlegen, würde ich einfach mal sagen, Borussia Dortmund gewinnt nicht in Bremen. Das ist jetzt mal mein Tipp dazu. Das ist auch dem geschuldet, dass man bei Borussia Dortmund, wie gesagt, eigentlich nie weiß, wie sie gerade drauf sind. Dann sind wir auch schon beim Sonntag und da haben wir dann unseren Titelaspiranten Bayer Leverkusen zu Hause gegen den VfL Wolfsburg um 19.30 Uhr, also das dritte Sonntagsspiel dann. Ja, wenn die Mannschaften international unterwegs sind, wie jetzt unter der Woche in Leverkusen und Freiburg, ja, dann gibt es halt am Sonntag ein bisschen mehr Fußball. Um 19:30 trifft der Tabellenführer auf den VfL Wolfsburg. Und ich denke mal, die Leverkusener sollten wachgerüttelt sein durch das Spiel in Baku gegen Karabakh. Und sie werden eine Reaktion zeigen gegen Wolfsburg. Und ich gehe davon aus, dass Leverkusen auch dieses Spiel zu Hause gegen Wolfsburg gewinnen wird. Dann haben wir ein sehr interessantes Spiel in Bochum. Bochum trifft zu Hause auf den SC Freiburg. Die Freiburger kommen mit Rückenwind, mit einem Unentschieden gegen die Bayern, mit einem Sieg zu Hause gegen West Ham United. Und jetzt fahren sie nach Bochum und wären natürlich froh, wenn sie nach 7 sieglosen Spielen in der Bundesliga vielleicht auch mal wieder einen Sieg landen könnten. Und die Freiburger sind durchaus in der Lage, das in Bochum zu schaffen. Jetzt muss man aber sagen, Bochum zu Hause, da muss man immer aufpassen, auch wenn sie letzte Woche 1:4 gegen Leipzig zu Hause verloren haben, sind sie zu Hause eine Macht. Und wenn ich mich festlegen müsste, würde ich darauf tippen, dass der VfL Bochum sich rehabilitiert. Es gibt ein Unentschieden oder einen Sieg für die Bochumer. Das traue ich mich so zu sagen. Aber, und dann ist das kleine Aber, Freiburg sollte man nicht unterschätzen. Es ist nicht unmöglich, dass Freiburg mehr als einen Punkt in Bochum holt. Aber ich glaube, dass die Bochumer das 1:4 wegstecken werden und auch eine Reaktion zeigen möchten vor ihren eigenen Fans. Und deswegen ist für mich Bochum leicht favorisiert in dieser Partie. Das Gleiche oder dasselbe würde ich auch behaupten bei der Paarung Frankfurt gegen Hoffenheim. Die Frankfurter haben in die Spur zurückgefunden, wenn auch nicht ganz überzeugend beim 2:1-Sieg in Heidenheim, aber das interessiert dann keinen, wenn der Knoten dann nach Wochen wieder platzt. Die Frankfurter haben endlich wieder gewonnen. Das kann Kräfte freisetzen, das kann Blockaden hinwegwischen. Und dann kann man auch zu Hause gegen die TSG Hoffenheim gewinnen. Hoffenheim sollte man trotzdem nie unterschätzen, war lange eine der stärksten Auswärtsmannschaften in der Liga, ist mittlerweile nicht mehr ganz so. Und ja, die Hoffenheimer sind auch nicht zu unterschätzen. Sie haben letzte Woche ihr Heimspiel gegen Werder Bremen verdient gewonnen. Es wird für die Frankfurter nicht einfach werden, aber ich denke, dass am Ende ein knapper Sieg der Frankfurter dann stehen werden von den Adlern. Davon gehe ich einfach mal aus. So viel also zum Ausblick für das Wochenende, das ja jetzt bald schon wieder beginnt. Und ja, wie gesagt, ich fahre dann morgen früh in den Urlaub oder heute früh Freitag in den Urlaub für eine Woche. Ich kann euch nicht sagen, wie viel ihr von mir hören werdet. Ihr werdet von mir hören und ihr werdet auch von mir lesen. Ich versuche zu gucken, ob der Podcast am Montag möglich ist. Und wenn nicht, ihr möget mir verzeihen, falls es dann einmal nicht klappen sollte. Bis dahin habt ihr zumindest jetzt schon mal diesen Spezial Nummer 3, den ihr euch anhören könnt oder konntet. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon ein schönes Wochenende und wir werden uns auf jeden Fall lesen und hören. Euer Fußballkommentator. Tschüss.